Schön, dass ihr heute Morgen alle da seid. Fit und munter, ja. Als ich gestern Abend nach Hause kam und festgestellt habe, dass Deutschland zurückliegt, da habe ich kurz überlegt, ob ich jetzt eine Bußpredigt vorbereite, weil sich jeder fragen wird, an wem liegt es, wer ist schuld daran? Naja. Aber Gott sei Dank, dass wir von sowas nicht abhängig sind. Amen. Aber ich habe was anderes für euch heute. Sind wir bereit für das Wort Gottes?
Ja.
Amen. Gut, starten wir hinten. Ich möchte euch heute ein bisschen herausfordern. Lasst uns heute ein bisschen über Verräter reden. Ne? Wisst ihr, wenn wir über Verräter reden, dann haben wir immer ein bestimmtes Bild im Kopf und das ist nicht gerade positiv. Oder?
Ja.
Wisst ihr, das klassische Beispiel eines Verräters ist Judas. Judas, ne? Fällt uns sofort ein. Ne? Da durch seine Tat praktisch zur Symbolfigur überhaupt wurde, für Verrat. Und das war einer der auserwählten Jünger Jesu. Aber wisst ihr, das sind so diese bösen Verräter, aber es gibt auch noch andere Verräter in unserem Leben. Wisst ihr, wenn Männer oder Frauen einen Ring am Finger tragen, dann ist das ein kleiner Verräter, oder? Der verrät meistens, ob jemand ledig ist oder nicht. Wenn der Bauchumfang einer Frau wächst und sie dabei ganz glücklich ausschaut, dann ist das glückliche Gesicht auch ein Verräter. Oder wenn der Mann seinen Sportwagen verkauft, einen Kombi kauft und trotzdem zufrieden ist. Dann sind es kleine Verräter, die gar nicht so negativ sind, oder? Aber sie verraten etwas. Das Erstaunliche ist, wisst ihr, wir sehen zwar diesen Begriff Verräter immer etwas negativ, aber es gibt viele Verräter, die gar nicht so schlecht sind. Und ich möchte heute darüber reden, also pflege deine guten Verräter. Die negativen, über die kennen wir genug. Aber pflege deine guten Verräter. Ne? Die Bibel sagt uns, dass unser größter Verräter unser eigenes Reden ist. Kennt ihr doch alle. Darüber haben wir schon viel gepredigt, ich werde auch gar nicht groß darauf eingehen. Nur ganz kurz zwei, drei Bibelstellen. Lukas 6, Vers 45, da sagt Jesus in Bezug auf das Reden, oder Sprache über Verunreinigung bezieht es aber auf das Reden, dann sagt, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens und ein Böser bringt Böses hervor aus dem bösen Herzen. Dann. Denn wes das Herz voll ist, eine andere Besetzung, denn wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Das, was du redest, ist dein größter Verräter. Also guck nicht auf die bösen Verräter außerhalb. Dein Mundwerk schafft das locker. Du kannst gewisse Vorstellungen haben, wie gut du sein willst. Dein Mund verrät doch, was in deinem Herzen vorgeht. Salomo, ein weiser Mann, hat einen sehr interessanten Satz gesagt und sagt, auch ein Tor, es ist jetzt, okay, heutzutage nicht mehr politisch korrekt, da müsste da stehen, jemand, dessen Stärke nicht im Bereich des Intellektuellen liegt. Ja? Auch ein Tor, wenn er schweigen würde, könnte man ihn für weise halten. Und man könnte ihn für verständig halten, wenn er nur seinen Mund halten würde. Das sagt die Bibel. Dass er, solange jemand den Mund hält, kann man alle für klug halten. Kaum machen sie den Mund auf, weißt du, okay. Aber viele, die sich für das sehr klug halten. Zurzeit wird, glaube ich, in der Wissenschaft diskutiert über die klügsten Männer der Welt und ihre Bücher, was dabei hervorkommt. Die Studie, wisst ihr, Evolution, da weiß man, passt irgendwie nicht. Inzwischen sagt man, gut, alles ist entstanden aus Materie. Und da sagt ein anderer Wissenschaftler, jetzt müssen wir nur noch erklären, wie schafft Materie, aus Materie Intelligenz zu werden. Und ein anderer sagt, formuliert das ganz interessant, sagt, wisst ihr, wenn alles aus dem Nichts entstanden ist, dann ist auch die Intelligenz, die wir haben, aus dem Nichts. Das heißt, unser Intelligenz ist nichts. Okay. Wir wissen, wenn man, manchmal wäre es besser, man würde den Mund halten, dann wäre es klüger. Okay, aber zum ernsten Teil. Petrus folgt Jesus bei der Kreuzigung, steht am Feuer. Und da sagt einer der Diener zu ihm in Matthäus 26, Vers 73. Nach einer Weile trat ihnen hinzu, die da standen und sprachen zu Petrus, wahrhaftig, du bist einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Nun, meistens habe ich früher gedacht, ja, das liegt daran, er war Galiläer. Klar hat er einen Dialekt gehabt. Das stimmt. Aber nicht alle Galiläer waren Nachfolger Jesu. Nicht alle Bayern sind katholisch, ne? Nur weil einer bayerisch redet, glaube ich nicht sofort, dass er katholisch ist. Man verbindet das gerne, aber das, wisst ihr, Fakt ist, da war mehr als nur der Dialekt. Wisst ihr, wenn abends am Feuer Kriegsknechte und sonstige Leute rumstehen und die haben gewöhnlich eine Sprache, die nicht ganz so sanft ist. Geht zu wie auf einer Baustelle. Ne? Es war nicht nur der Dialekt von Petrus, der ihn verraten hat, sondern die Art und Weise, was er sagte, welche Worte er wählte. Und sie erkannten sofort, du bist ein Nachfolger Jesu, deine Sprache verrät dich. Aber wie gesagt, über das Reden haben wir schon viel gehört. Es gibt noch einen zweiten Verräter. Also, es gibt viele, aber ich werde nur ein paar erwähnen. Unsere Prioritäten sind unsere Verräter. Denn unsere Prioritäten, die wir uns innerlich setzen, prägen unsere Entscheidungen. Sie prägen unser Handeln. Wenn deine Priorität das Geld ist, wird man das bei jedem Einkauf sehen. Wenn deine Priorität deine Familie ist, wird man das bei jeder Entscheidung sehen. Wenn deine Priorität deine Arbeit ist, wird man es sehen. An deinem Leben, wie du dich entscheidest, wo du deinen Schwerpunkt hineinlegst, wofür du alles tust, das offenbart, wem du eigentlich dienst. Apostelgeschichte 4, Vers 19, da steht Petrus und Johannes vor einem hohen Rat und da sagt Petrus diesen bemerkenswerten Satz und sagt, urteilt bei euch selbst. Apostelgeschichte 4, 19, ich vergesse manchmal die Bibelstellen anzusagen, das ist nur für die Aufnahme, nicht wundern. Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch oder Menschen mehr gehorchen als Gott. Wisst ihr, Petrus wusste in dem genau, seine Priorität ist Gott. Und ich werde Gott mehr gehorchen, als wenn, auch wenn es mich mein Leben kostet. Wenn Gott nicht meine Priorität wäre, dann wäre es ich selbst, also mein Leben. Und aus Angst um mein Leben würde ich anders entscheiden. Unsere Prioritäten verraten, wem wir dienen. In 1. Timotheus 6, Vers 10 schreibt Paulus, Geldgier ist die Wurzel allen Übels. Wenn wir dem Geld dienen, dann wird das unserem Leben offenbar werden. Wenn wir alles nur tun, nur um Geld anzuhäufen, dann zeigt es, dass wir eigentlich dem Geld dienen oder der Gier. Der dritte Verräter, auch ein großer Verräter, sind unsere Taten, was wir tun. Stimmt's? Ja. Das, was wir tun, verrät, was in unserem Herzen ist. Wie wir handeln, verrät, was dahinter steckt. Wir können natürlich jetzt hergehen und daran polieren, möglichst gute Taten tun, damit die Welt außen alles sieht oder damit unsere Mitmenschen sehen, wie gute Taten wir machen, aber innerlich sind wir eigentlich ganz anders. Wisst ihr, die Bibel sagt, wenn wir so handeln, dann werden wir zu Heuchlern. Und Heuchler ist nicht das, was Gott haben möchte. Gott möchte, dass wir von innen nach außen hin echt sind. Mit anderen Worten, dass diese Verräter tatsächlich das offenbaren, was in uns ist. Verräter klingt so negativ, ich weiß. Aber ich mache es bewusst. Es sind unsere Taten. Matthäus 7, Vers 16 bis 20. Matthäus Kapitel 7, Verse 16 bis 20. Da sagt Jesus etwas sehr Bemerkenswertes. Er sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Was sind Früchte? Das, was am Ende dabei herauskommt. Ne? Das sind die Früchte. Ein guter Baum bringt gute Früchte. Ein fauler Baum bringt faule Früchte oder schlechte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen. Ist interessant. Jesus sagt dir ganz einfach, wenn ein Baum gesund ist, gesund wächst und gut ist, dann können am Ende nicht faule Früchte dran hängen. Es ist eine ganz logische Schlussfolgerung. Ist ein Baum aber schlecht oder faul, dann können am Ende keine guten Früchte dran hängen. Es sei denn, jemand hat sie hingehängt. Ne? Und jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen ins Feuer geworfen. Darum sagt er, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Du hast schon gesagt, Weihnachtsbaum. Was wollt ihr sagen? Nur wenn wir an Weihnachten einen Tannenbaum, Äpfel oder Nüsse dranhängen, wird daraus kein Obstbaum. Oder? Also ich bin nicht so begabt. Wenn ich einen Baum beschneiden würde, würde ich ihn so beschneiden, dass er von außen gut aussieht. Ne? Die meisten Fachleute werden sagen, das ist Unsinn. Als ich zum ersten Mal so schon als Kind eine richtige Obstplantage gesehen habe, früher dachte ich, ja, da stehen wahrscheinlich ganz viele prächtige, großartige Bäume. Und dann sah ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Apfelplantage. Bäume, die alle irgendwie so flach geschnitten sind, nach außen, klein. Und ich dachte, manche sehen aus wie Sträucher. Ne? Aber als ich sie im Herbst nochmal gesehen habe und diese kleinen, so zurechtgestutzten Bäume waren voller Früchte. Und zwar richtig voll und gesund. Da merkt man nicht diese Optik, nicht das Aussehen entscheidet darüber, ob da gute Früchte dran hängen. Also Pech für alle, die viel Wert auf Schönheit legen. Es ist nicht schlecht, aber die Früchte eures Lebens hängen nicht von eurem Aussehen ab. Ja? Also lehnt euch zurück und seid entspannt. Das, was man von außen sieht, entscheidet nicht darüber, ob tatsächlich da gute Frucht hervorkommt. Ein guter Baum wird gekennzeichnet erstens durch seine Substanz im Inneren und dadurch, woher er seine Nahrung bezieht. Wenn ein guter Baum in eine Stelle gesetzt wird, wo er keine Nahrung kriegt, wo nur Sand ist und wo er kein Wasser und keine Mineralien aus dem Boden ziehen kann, dann bringt er nichts Gutes hervor. Erst wenn die Nahrung da ist, die er braucht und der Baum selber gut ist, diese Kombination bringt echt gute Früchte hervor. Natürlich, wenn der Baum oben viel zu verwachsen ist, dann kommt auch nicht viel vor. Ne? Ich weiß, wir haben vor Jahren mal im Garten einen Weinstock gehabt, sah prächtig aus, ein Riesending, hat die ganze hässliche Mauer verdeckt. Das Problem war einfach nur, der stand an der falschen Stelle. Der hat nie genug Sonne gekriegt, um reif zu werden. Das heißt, da sind zwar Früchte dran gewachsen, so Weintrauben, aber die konnte man höchstens zu Saft verwenden, aber essen waren die nicht angenehm. Er bekam einfach nicht genug Sonne. Das war's. Ne? Aber sah gut aus. Das war das Entscheidende. Ne? Die Bibel nennt noch einen interessanten Verräter. Unser Geruch. Das hat jetzt wenig mit dem Körper zu tun. Okay? Aber wir können es ein bisschen darauf mal vergleichen. Wenn du in der Nähe eines Menschen bist, der gut riecht, dann hältst du dich da gerne auf. Wenn jemand in der Nähe ist, der nicht ganz so gut riecht, dann bist du auch gerne weiter weg. Sind wir ehrlich, ist so. Wenn jemand nicht gut riecht, dann ist es ein Zeichen dafür, dass er sich entweder nicht pflegt oder dass er krank ist oder dass irgendwas nicht okay ist. Stimmt's? Das heißt, weißt du, so ein bisschen modern gesagt würde man sagen, die Aura eines Menschen entscheidet darüber, ob er anziehend ist oder nicht. Klingt aber so ein bisschen esoterisch, deshalb will ich es gar nicht so gebrauchen. Aber Tatsache ist tatsächlich, das, was wir ausstrahlen, was Menschen in unserer Nähe empfinden, spricht über uns selbst. Paulus verwendet den Begriff Geruch tatsächlich in der Bibel, in 2. Korinther 2, Verse 14 bis 16. Und er sagt, Gott aber sei Dank, der uns allzeit im Triumphzug herumführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an uns jedem Ort offenbart, in jedem Ort. Paulus sagt hier, er offenbart den Geruch seiner Erkenntnis durch uns oder an uns, überall. Das heißt, wisst ihr, wenn ein Mensch wohlriechend ist, dann weiß man, entweder er hat nachgeholfen oder er hat sich gewaschen, wie auch immer. Auf jeden Fall, da ist etwas Angenehmes da. Paulus sagt, die Erkenntnis Gottes verursacht so einen Geruch, geistlich gesehen, in unserem Leben, dass Menschen sich gerne in unserer Nähe aufhalten. Was heißt aber Erkenntnis? Erkenntnis heißt letztendlich, je mehr wir Christus begreifen und je mehr Christus in uns offenbar wird. Wenn ich Christus erkenne in seinem Wesen, wird diese Erkenntnis dazu bringen, dass ich ihm immer gleicher werde. Amen. Er sagt auch, Moment, ich muss schnell nachgucken, ich glaube Epheser 2 war das. Nein, Epheser 3, Vers 19. Er sagt, ich will auch dass ihr auch die Liebe Christi erkennt, die alle Erkenntnis übertrifft. Wenn wir die Liebe Christi erkennen, wird sich diese in Liebe in unserem Leben widerspiegeln. Amen. Wenn nicht, dann stimmt etwas mit unserer Erkenntnis nicht. Es hat Auswirkungen. Wenn du merkst, dass ein Mensch dich über alles liebt, hat das Auswirkungen auf dein Leben. Wenn ein Mensch dich ablehnt, hat das Auswirkungen. Wenn du erkennst, dass Gott dich liebt und dich teuer und wertschätzt, hat das Auswirkungen auf dein Leben. In Philippa sagt Paulus an die Gemeinde und sagt, ich möchte ihn erkennen. Ich möchte ihn mehr und mehr erkennen. Und die Kraft seiner Auferstehung, die Erkenntnis der Liebe Gottes, die Erkenntnis Gottes verursacht in uns, dass wir das widerspiegeln und verändert werden. Und Paulus sagt, dieser Effekt oder das, was in unserem Leben auslöst, ist wie so ein geistlicher Geruch um uns herum. Die Atmosphäre, die wir schaffen. Wenn du das Gefühl hast, dass Menschen dich alle meiden, dann arbeite ein bisschen an dem geistlichen Geruch. Vom Körperlichen ist ja selbstverständlich. Aber vielleicht verströmen wir um uns herum so eine Atmosphäre, dass Leute lieber uns meiden. Vielleicht sagen sie es nicht direkt und sind zurückhaltend, aber sie meiden dich. Such nicht den Fehler bei anderen, frage dich, woran? Warum ist es so? Woran liegt das? 2. Korinther, weiter heißt es, denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott, unter denen, die errettet werden und unter denen, die verloren gehen. Wir sind ein Wohlgeruch. Er sagt aber weiter, den einen ist es ein Geruch zum Tode. Mit anderen Worten, wenn Menschen dich sehen, und wissen ganz genau, es gibt einen Gott, an den sollte ich glauben, aber ich will nicht. Dann ist es für sie das Todesurteil, sagt Paulus. Sie merken es in deinem Leben, in deinem Umfeld, in deiner Nähe, wissen sie ganz genau, sind schuldig. Die aber, die sich bekehren und es annehmen, für die ist es halt. Für die anderen ist aber ein Geruch zum ewigen Leben. Wisst ihr was? Die Bibel sagt letztendlich, die Atmosphäre, die wir um uns herum haben, die wir schaffen, ob Menschen sich wohlfühlen oder nicht, ist ein Verräter eigentlich über unseren eigenen inneren Zustand. Letztendlich darüber, inwieweit wir Christus erkannt haben und Christus in uns lebt. Vorhin schon gesagt, natürlich können wir an all diesen Dingen heftig arbeiten und daran schleifen und polieren, damit letztendlich nach außen hin ein gutes Bild entsteht. Aber das ist nicht das, was Jesus gelehrt hatte. Er sagt grundsätzlich in allen Dingen, es muss aus unserem Innern herauskommen, nach außen. Denn wenn unser Innerstes in Christus verwurzelt ist, wenn unsere Wurzeln wirklich in Christus sind und wir von ihm Nahrung beziehen, dann wird sich das in unserem ganzen Leben widerspiegeln. Natürlich sind wir immer noch Menschen und manche Dinge müssen uns korrigiert werden und bearbeitet werden. Aber die Reihenfolge ist entscheidend, ob wir von außen nach innen arbeiten oder von innen nach außen. Wir müssen von innen neu geboren werden und dann wird sich nach außen hin zeigen, was dran ist. Wollen wir nur von außen beschneiden, dann wird Christentum zu einer Religion oder es wird zu einem Gesetz, es wird zu einer Verpflichtung, es wird zu einem Krampf und einem täglichen Kampf. Gott möchte uns von innen heraus erneuern, prägen und stärken. Epheser 5, Vers 2 heißt, und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns gegeben hat als Gabe und Opfer, Gott zu einem Wohlgeruch. Deine Hingabe ist Gott ein Wohlgeruch. Und spätestens da wissen wir, Hingabe ist nicht etwas, was wir Gott vorspielen können. Wir können es Menschen vorspielen. Wir können Menschen gegenüber so tun, als ob wir die hingegebensten Menschen sind. Aber du kannst es vor Gott nicht verbergen. Gott weiß, was im Innersten deines Herzens ist. Gott weiß, ob du das, was du tust, von Herzen für ihn tust oder tust du es nur, damit Menschen es sehen. Gott weiß, ob das, was du redest, wirklich das ist, was du im Herzen denkst oder ob du es nur sagst, weil Menschen es hören wollen. Deine Hingabe ist ein Wohlgeruch für Gott. Paulus schreibt an die Philippa, auch einen interessanten Satz in Bezug auf den Wohlgeruch. Er sagt, ich habe alles erhalten und habe Überfluss. Also die Gemeinde hat eine Gabe hingeschickt durch die Brüder und sie kam dahin. Ich habe ein Fühlen, nachdem ich durch Epaphroditus empfangen habe, was von euch gekommen ist. Ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer. Gott wohlgefällig. Wisst ihr, vielleicht ist Geruch dann schwer in diesem Zusammenhang zu beschreiben, aber man kann schlecht was anderes finden passend. Weißt du, wenn du jahrelang an jemand gearbeitet hast, aufgebaut hast und eines Tages siehst, wie das, was du investiert hast, aufgeht, dann ist es richtig angenehm. Wenn du deine Kinder erzogen hast und sie werden irgendwann selbstständig und erwachsen und du siehst, sie leben und sind zumindest, dass wir sehen können, gute Menschen, es ist alles okay, dann ist es angenehm. Wenn du im Garten gearbeitet hast im Frühjahr und dann siehst, wie alles blüht und alles passt zusammen und die Form stimmt, dann ist es einfach angenehm. Da geht es nicht allein um den Geruch, den wir riechen können, sondern das, was im Herzen ist. Ein Wohlgeruch für die Seele, wenn du aufatmen kannst. Weißt du, dass du tatsächlich in deinem Umfeld durch dein Wesen, durch deine Art, durch deine Erkenntnis zum Wohlgeruch werden kannst, dass Menschen in deiner Gegenwart aufatmen können. Das ist das, was zeigt, was in uns ist. Wenn du innerlich verbittert bist und wütend und unzufrieden bist, wirst du keinen Wohlgeruch verbreiten. Ich sage es immer wieder, wisst ihr, wenn Menschen da sind, die dankbar sind, mit denen bist du gern zusammen. Hast du Menschen, die sich jeden Tag beschweren über irgendwas, dann bemühst du dich, sie in Liebe zu behandeln, aber du freust dich über jeden Abstand, der da ist. Oder? Ist ja vielleicht schlimm zu sagen, aber ist ja, wenn du einen Kollegen hast, der jeden Tag nur rummeckert, dann freust du dich manchmal, dass er mal ein bisschen zeitlang krank ist, dass einfach Ruhe ist. Es war Schadenfreude, aber man atmet dann einfach mal durch. Ne? Sind wir ehrlich, es gibt so Momente, wo wir denken, ach, muss das wieder sein? Aber jetzt immer umgekehrt. Wie fühlen sich Menschen in deiner und in meiner Gegenwart? Können sie aufatmen? Können sie vertrauen? Oder fühlen sie sich bedrückt und beengt und beklemmt und meiden deine Gesellschaft? Welchen Geruch verbreiten wir? Und dieser Geruch, die Atmosphäre um uns herum, die wir verbreiten, verrät, was in uns drin steckt. Natürlich können wir sagen, alle Menschen sind böse und die mögen mich nicht und alle verstehen mich nicht. Ja, dann fühlen wir uns wieder wohl, weil alle anderen schuld sind und wir müssen nichts verändern. Aber es bringt uns nicht weiter. Das habe ich gesagt, pflege deine Verräter. Was heißt das? Achte mal auf das, was du ausstrahlst, was du redest, was du tust. Achte auf das, wie du handelst und was du anderen gegenüber zeigst, was dir wichtig ist. Denn wo du anfängst, darauf zu achten, wirst du merken, was in dir selber vorgeht. Und dann kannst du dich verändern. Paulus sagt, verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Da muss was Neues hinein. Amen. Amen. Deine persönlichen Verräter. Klingt hart, ich weiß. Ne? Aber ja, wir haben alle unsere kleinen Verräter, die wir mit uns herumtragen. Diese kleinen Verräter prägen dein ganzes Umfeld. Sie entscheiden darüber, welche Menschen mit dir zusammen sind und welche nicht. Welche Menschen dich meiden und welche nicht. Wenn du immer ehrlich bist und nur Gutes redest, dann werden alle die weichen, die nicht ganz so ehrlich sein wollen. Wenn du schwindelst und nicht immer die Wahrheit sagst, dann werden die Ehrlichen dich meiden. Nicht alle auf einmal, aber nach und nach. Wird so passieren, oder? Die Art und Weise, wie du handelst, wie du dich benimmst, entscheidet darüber, welche Menschen mit dir was zu tun haben wollen und welche nicht. Mit anderen Worten, die Dinge, die wir nach außen hin offenbaren, oder all diese Verräter, die unser Innerstes nach außen zeigen, die entscheiden darüber, welches Umfeld wir letztendlich haben. Die Gesellschaft, mit der wir uns abgeben, sagt etwas über uns selber aus. Es ist was anderes, ob ich ganz bewusst irgendwo hingehe und sage, ich möchte Menschen von Jesus erzählen. Das ist die eine Sache. Aber es ist was anderes, der Moment, wo ich mich immer wohlfühle. Wohin gehe ich, wenn ich mal gerade keinen Auftrag vom Herrn habe oder wenn ich gerade nicht das Gefühl habe, jemand von Gott zu erzählen oder brav leben zu müssen? Was mache ich, wenn ich so ganz entspannt bin? Wohin gehe ich dann? Wo fühle ich mich dann wohl? Und der Ort, an dem ich mich wohlfühle, sagt viel darüber aus, was in meinem Innern vorgeht. Hm. 2. Könige 9, Vers 23, da heißt es von König Salomo: Und alle Könige der Erde suchten das Angesicht Salomos, um seine Weisheit zu hören, die Gott in sein Herz hineingegeben hatte. Weißt du, das ist etwas, was Gott eigentlich möchte. Er möchte in dich etwas hineinlegen und er hat sogar in dich viel hineingelegt und er möchte, dass die Menschen um dich herum angezogen werden von dem, was in dir ist. Die Menschen kamen nicht zu Salomo, weil er der Herrscher war und es ihm geboten hatte, sondern das heißt, die anderen Könige kamen zu ihm, denn sie wollten was von ihm. Sie sahen, wie das Reich Israel aufblüht, wie Gott es segnet und sie wollten das Gleiche für sich haben, für ihre Reiche. Und da kamen sie zu Salomo. Achte auf deine Verräter. Das meine ich jetzt nicht die Negativen, auf die passen wir sowieso auf. Wenn wir wissen, es gibt im Umfeld Menschen, die alles ausplaudern, dann passen wir eh gut auf dort, oder? Was wir ihnen erzählen, was wir ihnen nicht erzählen. Wem wir vertrauen, wem wir nicht vertrauen, das ist für uns selbstverständlich. Aber achten wir genauso auf unsere eigenen Verräter, die in uns stecken, die wir haben. Woran kann man uns erkennen? Oder umgekehrt, wenn man selber uns sehen, Menschen um dich herum, wenn sie dich sehen, woran merken sie, dass du anders bist als sie? Außer, dass du Sonntagmorgen zum Gottesdienst gehst. Woran erkennen Menschen, dass wir anders sind? Schau dich selber einfach mal an und sag, was in meinem Leben zeigt meinen Mitmenschen, ohne dass ich reden muss erstmal, dass ich anders bin? Die andere Sache ist, was wollen wir tatsächlich weitergeben? Frag dich selber mal im Herzen, was möchtest du den Mitmenschen weitergeben, was in dir ist. Deine Unzufriedenheit, dein Frust, das, was dir gerade wichtig ist. Wir müssen ganz ehrlich sein, auch wir Kinder Gottes neigen dazu manchmal, dass unser ganzes Leben sich um uns dreht. Herr, ich will das, Herr, ich brauche das. Und Herr, könntest du das? Welches Bild wollen wir tatsächlich abgeben? Wisst ihr, da ist eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was wir wissen, geistlich gesehen, ja, das sagt die Bibel, wir sollten so sein, ein gutes Vorbild und ein gutes Bild und Zeugnis für Jesus. Und zwischen dem, was uns tatsächlich persönlich wichtig ist und was wir manchmal zeigen. Und manchmal neigen wir dazu, die frohe Botschaft vom Evangelium so für sich selber zu benutzen, damit es mir gut geht. Prüf dich selber, was willst du tatsächlich weitergeben? Was ist dir wichtig? Und die einzige Möglichkeit, tatsächlich das weiterzugeben, was dir wichtig ist, ist, dieses Eins im Herzen zu haben, in dir drin zu haben. Ein guter Frucht bringt gute Frucht hervor. Ein guter Baum bringt gute Frucht hervor, weil er ein guter Baum ist. Es beginnt im Inneren. Wenn ein Baum innerlich verfault ist oder vergammelt ist, können da keine guten Früchte dran wachsen. Es geht nicht. Wir können es noch so viel bemühen. Wie gesagt, die einzige Möglichkeit ist, dann gute Früchte einzukaufen und dran zu hängen. Da sagt man, schmückt sich dann mit fremden Federn. Frag dich ja selber, wie möchtest du, dass Menschen dich um dir sehen? Wisst ihr, diese Frage entscheidet darüber, was uns wichtig ist. Möchtest du, dass die Menschen Gott in dir sehen und das Wirken Jesu in dir sehen, dann musst du dich selbst aufgeben. Amen. Dein eigenes Ich. Möchtest du, dass die Menschen dich loben und dir auf die Schulter klopfen, weil du ein guter Kerl bist, dann musst du Gott aufgeben. Jesus sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Amen. Er sagt zwar in dem Gleichnis in Bezug auch auf Geld, aber es gilt generell, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht deinem eigenen Ansehen dienen, deinem Ego, und gleichzeitig ein gutes Beispiel für Gott abgeben. Es funktioniert nicht. Entweder du entscheidest dich dafür zu sagen, ich möchte, dass meine Mitmenschen Christus in mir sehen. Und das heißt, ich nehme auch die ganze Schmach, die Schande, die Verwerfung, die Ablehnung, die Christus getragen hat in dieser Welt, auch auf mich. Weil ich weiß, sie werden mich genauso ablehnen. Jesus sagt sogar zu den Jüngern, sie werden euch hassen. Um meines Namens willen. Oder ich entscheide mich dafür, sagen, Herr, ich will lieber unauffällig sein, ganz brav. Es reicht doch, wenn ich im Herzen an dich glaube. Und ansonsten will ich keinen Anstoß geben. Jesus sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Wenn du im Herzen an Gott glaubst, wird das nach außen sichtbar sein. Wenn das nicht sichtbar ist, dann stimmt was mit deinem Glauben nicht. Amen. Bist du so wie eine Batterie? Du kannst von außen einer Batterie nicht ansehen, ob irgendwas innen drin ist, ob sie Leistung hat oder nicht. Erst wenn du etwas anschließt oder dranlangst, je nachdem, wie groß die Batterie ist, dann merkst du es, da ist was drin. Aber du kannst die Hülle einer Batterie nehmen, die perfekt und neu aussieht, aber der Inhalt fehlt. Da kannst du dranlangen, so viel du willst, da passiert gar nichts. Und die Frage ist, was wollen wir sein? Es ist unsere Entscheidung. Will ich nach außen hin nur einen Schein darstellen, der innerlich hohl ist, oder will ich wirklich von Herzen erfüllt sein? Und diese Erfüllung heißt, wenn ich im Herzen erfüllt bin von Gott, dann ist es nach außen sichtbar und es ruft Reaktion hervor. Mein Reden, mein Denken, mein Handeln, alles wird verraten, was in mir drinsteckt. Petrus sagt an einer Stelle im Hohenpriester, sagt er, wir können nicht anders als zu reden. Wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen haben. Es geht nicht. Das, was drin ist, wird rauskommen. Aber wenn wir diese Entscheidung treffen, sagen, ich will, dass mein Innerstes offenbar wird und Christus verherrlicht, dann hat das diesen Preis zu sagen, dann verzichte ich auf meine eigene Ehre. Beides wird nicht funktionieren. Dass Menschen dich achten werden, dass Menschen dich respektieren werden, dass Kinder Gottes dich loben werden, ja, das kann alles sein. Aber Fakt ist, diese menschliche Ehre, die wir manchmal so gerne in unserem Umfeld hätten, wenn wir die suchen, können wir Gott nicht dienen. Amen. Johannes 17, wir kennen dieses Gebet, das Jesus gesprochen hat für seine Jünger. Und sagt in Versen 20 bis 21, da sagt Jesus, ich bitte nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Zeugnis oder ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wofür? Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube. Oder eine andere Übersetzung heißt, dass die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Jesus bittet für seine Jünger, sagt, Vater, mach sie eins. Eins miteinander und eins mit dir, damit die Welt um sie herum erkennt, an dieser Einheit erkennt, du hast mich gesandt. Sie haben in den letzten Tagen mal ein bisschen Buch gelesen über die Geschichte der Christen, so an Anfangszeit. Innerhalb von 200 Jahren hat sich das Wort Christi über damals das gesamte Römische Reich und weit darüber hinaus ausgebreitet, dass selbst teilweise Konsul und Kaiser miteinander geschrieben haben, wie soll man mit diesen Christen verfahren? Weil das Verrückte war, sagt, wir können sie nicht anklagen, denn die begehen keine Verbrechen. So gesehen, nach dem Gesetz begehen sie kein Verbrechen. Ihr einziges Verbrechen ist darin, dass sie den Kaiser nicht als Gott anbeten. Und dafür hat man sie angeklagt. Aber es gab nichts, was sie ihnen anhaben konnten. Einer der Konsul schrieb sogar und sagte, sie tun auch ihren Mitmenschen nichts zuleide. Wir können ihnen nichts vorwerfen. Wir wollen sie trotzdem nicht haben. Dass die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Siehst du, Gott fordert uns heraus, nicht zu verstecken, sondern tatsächlich der Welt zu verraten, was in uns steckt. Vorausgesetzt, es ist gut. Amen. Lukas 10, Vers 27, da sagt Jesus diesen Satz, und ich möchte mal in Bezug auf diese Verräter nehmen, die wir heute angesprochen haben. Er sagt, du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen Kräften und von ganzem Gemüt. Von ganzem Herzen. Die Schrift sagt, was in deinem Herzen ist, davon geht dein Mund über. Amen. Von ganzer Seele. Alles, was dein Leben ausmacht, deine Prioritäten, deine Entscheidungen, all das soll Gottes Liebe widerspiegeln. Mit allen Kräften, also mit allem, was wir tun, all unsere Taten nach außen hin, sollen Gottes Liebe widerspiegeln. Und von ganzem Gemüt, dein ganzes Wesen, alles, was du ausstrahlst, was dich umgibt, die Art und Weise, wie du handelst, wie du reagierst. All das soll dazu dienen, Gott zu lieben. Mit anderen Worten, die Art und Weise, wie du auf Dinge reagierst, zeigt, ob du Gott liebst oder nicht. Ob du beim Fehler bei deines Nächsten sofort aus der Haut fährst oder nicht, spricht nicht nur über deinen Charakter. Jesus sagt hier, er spricht auch darüber, wie sehr du Gott liebst und wie sehr nicht. Denn die Liebe Gottes verändert uns. Amen. Wie wir mit den Fehlern des Nächsten umgehen, spricht davon, wie sehr wir selber Gott lieben. Es geht weiter, als nur zu sagen, okay, das ist meine Charakterschwäche. Ich kann das halt nicht ertragen, wenn mich jemand anschwindelt. Nun, die Frage ist, warum dich? Petrus saß eines Tages da und einer seiner Gemeindeglieder kam herein und wollte Ehre haben und brachte einen Haufen Geld und legte es ihm zu Füßen hin. Wisst ihr, Petrus schaut ihn an und ich glaube, im Herzen wurde er traurig. Und sagt dann, Hananias, ist das alles? Wisst ihr, die Frage war nicht darüber, ob sie es wollten, nicht. Er hatte ja behauptet, alles, wir haben es verkauft und das gesamte Geld lege ich dir zu Füßen hin. Und Petrus fragt, ist das wirklich alles, was ihr bekommen habt für das Grundstück? Er sagt, du hättest doch alles behalten können. Warum hat der Teufel, oder warum hast du zugelassen, dass der Teufel dich dazu verführt, den Heiligen Geist zu belügen? Glaubst du, er weiß es nicht? Die Bibel sagt, ein paar Stunden später kam seine Frau und erzählte genau die gleiche Lüge. Nur um Ehre zu haben. Und dieser Wunsch nach Ehre haben sie beide mit ihrem Leben bezahlt. Nicht, weil jemand was getan hat. Die Bibel sagt, sie fielen augenblicklich tot um. Was, wenn wir Menschen etwas vorspielen oder etwas erzählen, was nicht die Wahrheit ist, heißt das letztendlich, dass wir uns dessen nicht bewusst sind, dass wir eigentlich Gott belügen? Und wenn wir Gott belügen, heißt das, dass wir Gott nicht lieben. Amen. Sei mal ganz ehrlich, wenn du einen Menschen von ganzem Herzen liebst, könntest du einfach dastehen und ihm die Unwahrheit sagen? Sehr schwer. Du hast jemanden, den du ganz arg liebst, du machst eine Überraschungsparty und willst es verheimlichen. Wie schwer ist das? Weil du ihn nicht belügen willst, aber du willst auch nicht verraten. Wenn du jemanden nicht liebst, naja, was soll's, ne? Sind wir ehrlich, es ist tatsächlich so, je mehr wir lieben, desto weniger lügen wir in dem Zusammenhang. Die Bibel bezieht das aber tatsächlich auch auf unsere Hingabe Gott gegenüber. Das heißt, wenn es uns leicht fällt, andere zu belügen, heißt das letztendlich nur, dass wir Gott nicht genügend lieben. Weil wir wissen, dass Gott Lüge hasst in jeder Form. Egal zu wem du es sagst. Amen. Ich weiß, es ist vielleicht jetzt nicht gerade erbaulich, Sonntagmorgen über Verräter nachzudenken. Aber Fakt ist, unser Umfeld wird davon geprägt, was wir offenbaren. Und ich habe bewusst diese Wortwahl gewählt, weil ich dachte, jedes Mal, wenn in deinem Umfeld jetzt das Wort Verräter fällt, dann denkst du nicht zuerst an andere, sondern an die Predigt von heute und denkst über dich nach, hoffentlich. Amen. Als Jesus mit seinen Jüngern zum Abendmahl zusammensaß vor der Kreuzigung und er sagte, einer von euch wird mich verraten. Da haben sie nicht mehr gefragt, wer, Herr? Wem fällt das ein? Erstaunlich ist, heißt in dem Moment fragt, sagt nicht, Herr, bin ich es. Sie hatten gelernt, als sie mit Jesus zusammen waren, dass niemand sich sicher sein kann, dass er keinen Fehler macht. Es ist leichter zu sagen, wie konnte der andere nur so einen Fehler machen. Wenn wir selber in der Situation drin stecken, werden wir feststellen, naja, wahrscheinlich hätten wir genauso versagt. Wir wurden von Gott nur bewahrt. Aber in dem Moment sagten sie, Herr, bin ich es. Ich möchte dich dazu einladen, dich in deinem Leben öfter mal zu fragen, Herr, liegt es an mir? Wann immer in deinem Umfeld etwas nicht funktioniert, Konflikte entstehen, wir neigen schnell dazu, den Fehler bei anderen zu suchen, anstatt bei sich selber. Anstatt sich mal zu fragen, was an mir oder was in mir hat dazu beigetragen, dass es dazu gekommen ist. Wo steckt mein Verräter, den ich bearbeiten muss, den ich verändern muss? Was in meinem Leben ist da, was ich verändern kann, damit ich nach außen hin wieder das widerspiegel, was ich tatsächlich widerspiegeln möchte, nämlich Jesus Christus in mir. Amen. Ich möchte dich einladen, heute Morgen einfach mal dich selber vor Gott zu stellen, zu sagen, Herr, was in meinem Leben verrät noch nicht, dass du in mir lebst. Ich möchte, dass alles an mir, alles in mir, allen Menschen verrät, dass ich dein Kind bin. Koste es, was es wolle. Ist nicht einfach. Denn damit machen wir uns angreifbar. Damit liefern wir uns dem Hass der Welt aus. Aber gleichzeitig liefern wir uns damit komplett in Gottes Hände aus. Weil Christus durch uns wirken kann. Sei ganz mutig und stell dich hin, sag, Herr, ich möchte ein Verräter sein, ein Verräter deiner Liebe hinein in diese Welt. Amen. Ich möchte das Geheimnis nicht für mich behalten. Ich möchte es verraten, allen um mich herum. Amen. Egal, was andere dazu sagen, Herr, ich werde ihnen trotzdem verraten, dass du sie liebst. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet.